Ich habe noch nie gehört, mitgekriegt, wie Ziegen gemolken werden. Und so in der Nähe dabei zu sein, ja, wie die Ziegen reingetrieben werden in ihre Kapuffe da, wo sie dann drinstehen und dann fressen sie vorne, hinten werden sie gemolken und wie sie wieder rausgehen. Und das wirklich zu hören, sie anfassen zu können, dann dort auch Ziegenkäse kaufen zu können. Also das war auch nochmal ein ganz besonderer Urlaub, muss ich ehrlich sagen.
Fühlt sich Europa an, wenn man es nicht sehen kann? Wie reist es sich als blinde Person allein mit dem Fahrrad oder sogar im Van? Und ist Vanlife vielleicht die freieste und sicherste Art, als blinde Person unterwegs zu sein? Mein heutiger Gast Sandra hat all das ausprobiert und ihre Antworten überraschen. Wir sprechen über Freiheit, Vertrauen, Orientierung ohne Augenlicht und darüber, wie inklusiv Reisen wirklich ist. Ein Gespräch, das nicht nur inspiriert, sondern auch zum Nachdenken anregt. Wenn dir diese Folge gefällt, freue ich mich riesig über deinen Kommentar oder deine Bewertung. Und ganz besonders, wenn du den Podcast abonnierst. Damit hilfst du mir und meinem Team, Woche für Woche spannende Menschen wie Sandra vors Mikrofon zu holen. Und jetzt noch ein kurzer Ausblick. Das hier ist meine letzte Folge vor einer kleinen Pause. Denn nächste Woche geht's für mich in den südafrikanischen Busch. Mein zweites Zuhause quasi. 6 Wochen Namibia, Botswana und Südafrika liegen vor mir. Aber keine Sorge. Mein Team hat alle Folgen bis Juni für dich vorbereitet. Wir haben schon alles aufgenommen und sie werden pünktlich jeden Dienstag um 4 Uhr morgens für dich veröffentlicht. Wenn du Lust hast, mich auf diesen Abenteuer zu begleiten, ganz spontan oder langfristig geplant, dann schau auf offthepath.com/Gruppenreisen vorbei, denn da findest du alle unsere Reisen. Wenn du mega spontan bist, dann schaust du vielleicht sogar noch diesen Monat in Namibia vorbei. Wenn du ein bisschen abenteuerlustiger bist, aber nicht so spontan, Botswana im Mai. Da sind auch noch Plätze frei im Okavango-Delta. Mega, mega cool. Und wenn du lieber planen möchtest, dann hätte ich noch Costa Rica im September im Petto oder Finnland im Februar nächstes Jahr. Und jetzt Kopfhörer rein, Augen zu und auf ins Gespräch mit Sandra. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Das letzte Mal, dass ich einen Gast hier im Podcast hatte, der blind war, ist eine Weile her. Aber du bist nicht der erste Gast, du bist die erste Gästin. Marcel war damals hier und damals haben wir viel über das Reisen als blinde Person gesprochen und ich habe das noch sehr, sehr gut in Erinnerung, weil ich mich erinnere, wie toll er das eigentlich alles empfand und wie er das also alles erzählt hat. Mhm. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute hier bist und wir über deine Sicht der Dinge, deine Sicht nicht, aber
ja doch, alles gut.
Oder doch auch deine Sicht, ne? Genau, da wird noch ein paar Mal passieren, aber ich freue mich sehr, dass du da bist. Danke.
Ja, also ich war auch sehr erfreut, dass euch das Thema anscheinend ja auch interessiert und von daher habe ich irgendwie so in einem Anflug gedacht von wegen, ja, also es klingt, also es ist ja eigentlich auch mal ganz nett, wenn man das eben mitteilen kann, ne, weil es halt eben doch ein paar Unterschiede gibt zwischen Leuten, die eben sehen und nicht sehen.
Wobei absolut, und ich glaube auch, dass viele nicht die alltäglichen Berührungspunkte vielleicht damit haben und vielleicht nach dieser Folge hoffentlich anders durch die Welt gehen und den ein oder andere vielleicht auffällt.
Ja, weil das ist auch manchmal so ein kleiner Hintergedanke. Es hat ja auch was mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun, ne? Und dann bei manchen Dingen einfach mal so zu überlegen, oh, wie wäre das jetzt für jemanden, der das nicht sieht? Und ich finde, das ist gerade so ein ganz großer Punkt, so dieses Beschreiben. Also wenn man nicht sieht, sind Beschreibungen ja wahnsinnig wichtig. Und gerade, ich sage jetzt mal für euch Sehende, ihr seht Dinge und ihr braucht viel weniger Erklärungen, um etwas zu begreifen. Und wenn man Sachen aber nicht sieht und man ist aber als Sehbehinderter, als Blinder halt sehr, sehr neugierig und will unbedingt wissen, was da jetzt, wie die Kirche von innen aussieht. Und man kann ja nicht alles anfassen. Und dann, das sind schon, da kommen Menschen, die gut sehen, schon auch an ihre Grenzen. Aber wie wichtig das ist, dass man sich klar ausdrücken kann und nicht nur mit hier, da und dort irgendwas beschreibt. Das finde ich immer ist so ein kleiner wichtiger Punkt in der Öffentlichkeitsarbeit, so ein bisschen mehr Verständnis für Leute auch zu haben, die eben nicht gucken können.
Ja, Glaube ich auf jeden Fall. Dein Mann muss unglaublich gut im Beschreiben sein.
Er musste es lernen. Also ich muss es wirklich sagen, weil also wir haben uns ja kennengelernt vor über 20 Jahren und da habe ich noch besser gesehen. Aber er wusste schon, worauf er sich einlässt und er wurde auch von seinen Eltern regelrecht gewarnt. Ja, überleg dir gut, was du da tust, weil es ist natürlich schon auch, ich sag mal, wenn man der Sehende muss halt, der Partner trägt halt schon auch viel mit, weil es gibt gewisse Dinge, die gehen halt einfach bei mir nicht, ne? Also gerade auch beim Reisen. Ich kann viele Dinge vorplanen und überlegen und habe viele Wünsche, aber ich kann keine Karten lesen, ist einfach so, ja. Ich kann das Navi im Auto nicht bedienen, ist einfach so. Und von daher ist es einfach so eine Teamarbeit. Und bei mir ist es ja so, ich habe ja eine fortschreitende Sehbehinderung. Also ich habe ja als Kind, sage ich jetzt mal, noch so ungefähr 10% gesehen. Jetzt ist es nur noch hell und dunkel und so nebellastig, wie so bei einem alten Edgar Wallace-Film, wo London so alles schön im Nebel ist. Und da hat sich mein Mann halt auch unheimlich dran gewöhnen müssen und das lernen müssen, immer mehr zu beschreiben. Und ja, da kommen wir auch zwischendurch logischerweise an unsere Grenzen. Aber das ist, ja, man wird nicht dümmer dabei, definitiv nicht.
Nee, das glaube ich. Also ich, ganz ehrlich, ich bin Safari-Guide, ne, zum Beispiel. Und ich habe, während du das jetzt alles so erzählt hast, habe ich so überlegt, mache ich eigentlich einen gut genug Job, dass du dir das alles so vorstellen könntest, was wir da sehen? Oder ich glaube, am Ende bin ich jetzt zum Entschluss gekommen, dass ich es wahrscheinlich nicht mache, weil meine Gäste halt eben sehen und dann halt eben interpretieren können und ich einfach nur Randinformationen gebe. Und das fand ich jetzt gerade sehr, sehr spannend in den ersten 4 Minuten, mir das alleine schon mal vorzustellen, wie das in meinem Alltag ist im Job.
Ja, weil ich finde, wenn man alleine nur schon mal zum Beispiel in einer Gruppe mal einen Anfang ein Spiel machen würde und jemand denkt sich etwas aus, um was zu beschreiben und die anderen sehen es nicht. Das führt zu viel Missverständnissen, Gelächter und überhaupt, aber da merkt der Beschreibende, wie schwer es ist, ein Ding zu beschreiben, was für ihn vielleicht sogar alltäglich ist. Und die anderen müssen es aber trotzdem auch irgendwie verstehen können. Ja, also das habe ich mit meinen Kollegen auf Arbeit mal gemacht. Also das war schon wirklich der Hammer, was da rauskam. Und ich habe jetzt aber, wenn wir zum Reisen eben kommen, speziell vor 3-4 Jahren erst angefangen, wirklich Audios für mich aufzunehmen, wenn wir unterwegs sind. Und das kam eigentlich daher, weil meine Schwester hat die gleiche Seherkrankung wie ich und es war dann klar, ich kann ihr ja keine Bilder aus dem Urlaub schicken, aber ich wollte sie irgendwie teilhaben lassen. Und da sind wir immer mehr dazu gekommen, dass ich ihr eben Audios schicke und ihr eben auch Dinge beschreibe. Also mein Mann beschreibt sie mir, ich beschreibe sie meiner Schwester oder mittlerweile wir beschreiben beide meiner Schwester das. Und da ist mir auch nochmal bewusst geworden, was ich für einen riesen Anspruch an Sehende habe, weil ich ja dann auch in der Lage war, ich muss es meiner Schwester so beschreiben, dass sie es auf der Audio versteht, weil sie ja nicht da ist. Ja, sie hat den Windhauch nicht, sie hat den Geruch nicht, weil das sind ja auch für mich Dinge, für mich formt sich ja ein Bild im Kopf, Beschreibung, Gerüche, Gefühl, Duft, also Geschmack, also alle Sinne dann halt irgendwie, Geräusche. Also ich sage manchmal zu meinem Mann von wegen, sag mal, wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Das klingt so, als ob hier so Blätter am Boden liegen. Das klingt total schön, romantisch. Und dann ja, lacht er manchmal. Das hatten wir schon ein paar Mal und sagte, naja, das, was du jetzt gedacht hast, was hier Blätter am Boden sind, das ist Müll. Das waren Papier und Plastik. Ja, wir waren auf dem Parkplatz irgendwie und ich hatte voll die schöne Vorstellung im Kopf, ja. Also mein Bild war schöner. Aber das passiert halt auch, ja. Also.
Ja, das glaube ich. Aber jetzt ist, ich habe mich gerade gefragt, ob du dann die Welt, ja, du nimmst sie viel intensiver wahr, als wir die sehen können, oder?
Intensiver weiß ich.
Weil wir es nicht wahrnehmen, weil es einfach an uns vorbeizieht.
Ja, ich glaube schon, dass wenn man sehr viel, in Anführungszeichen, nur über die Augen wahrnimmt, ist relativ schnell eine Reizüberflutung und man schaltet ab oder man kriegt auch gewisse Sachen einfach nicht mit. Auf der anderen Seite ist natürlich, ich sage jetzt mal, ihr fahrt durch eine Schneelandschaft, die hat für euch viele Facetten und ihr seht dann wahrscheinlich die Schattenspiele der Sonne und. Das ist für mich halt relativ öde, ja, weil meistens ist es ziemlich still. Einen Schneehasen hörst du auch relativ laut, also den hörst du kaum. Aber es gibt auf jeden Fall, sage ich jetzt mal, Gegenden oder Zeiten, wie zum Beispiel Frühling. Ja, das ist also meine absolute Lieblingsreisezeit und überhaupt draußen zu sein. Da würde ich sagen, von wegen, also wenn da manch der ein oder andere ein bisschen langsamer machen würde, weil das ist es, du brauchst mehr Zeit. Du brauchst mehr Zeit, um die Gerüche wahrzunehmen, weil so wie sich die Bilder bei euch wahrscheinlich relativ schnell verändern, so sind es ja die Gerüche auch. Wenn wir mit dem Fahrrad irgendwo fahren und ich rieche was und bevor ich es richtig intensiv rieche, fahren wir schon wieder weiter. Ne? Also man muss auch entschleunigen können. Und das musst du, wenn du es halt nicht siehst, musst du es automatisch, weil manchmal auch zu schnell auch wehtut. Das kommt auch noch dazu. Aber es ist, also für mich sind ja auch so diese ganzen verschiedenen Komponenten lebensnotwendig. Also wenn ich eine Straße überquere, wenn ich im Wald laufe, also ich laufe ja auch alleine. Also ich hatte bis vor 7 Monaten einen Blindenführhund, die ist uns leider sehr plötzlich gestorben. Aber mit Führhund war ich ja auch, ich bin dann ja auch alleine unterwegs. Und da ist es für mich total wichtig, höre ich zum Beispiel, laufe ich am Meer, ist rechts das Wasser, ist, also es ist für mich eine Orientierung, die ich brauche. Das braucht ihr ja alles nicht.
Ja. Also, ich habe in die Richtung gedacht, weil wir halt uns so sehr auf unsere visuelle Kraft, das Sehvermögen, verlassen, dass wir halt alle anderen Sinne halt gar nicht bis wenig nutzen, außer halt die Veränderung ist sehr extrem, wie halt ein krasser, extremer Geruch. Aber wir achten jetzt nicht darauf, ob der Untergrund sich verändert oder sonst irgendwas. Genau. Alles Dinge, auf die du ständig achten musst und auch wichtig sind, damit du halt eben navigieren kannst. Und deshalb habe ich gesagt so, wahrscheinlich hast du halt, ja, viel intensiver nimmst du halt alles wahr, weil wir halt eben auf alles andere halt eben nicht achten müssen.
Ja, klar. Das ist, also ich habe das auch gemerkt, jetzt zum Beispiel bei diesen Audios, wenn ich die aufnehme und ich habe ein paar Freundinnen gehabt, die gesagt haben, oh, kannst du uns das auch schicken? Und dann sind wir auch bei euren Reisen dabei und das macht voll Spaß und so, ne? Und ich hatte aber auch im Bekanntenkreis Leute, die gesagt haben, so, oh, nee, für mich ist das gar nichts. Ja, ich habe da gar keine Zeit dazu. Weil es ist ein Riesenunterschied, ob ich mir Bilder einfach nur angucke oder ein Video auf YouTube, weil ganz viel so zack, 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 ne? Mhm. Oder eben, ich höre mir die Beschreibung an, das dauert ja auch schon mal viel länger. Und das ist halt wirklich das, also wo ich wirklich sagen muss, ich glaube, wenn man eben schlecht oder nicht sieht, man nimmt sich automatisch mehr Zeit für vieles und nimmt dadurch logischerweise auch andere Sachen, was heißt logisch, also vielleicht ist auch nicht jeder behindert oder Sehbehinderte so, es kann ja auch sein. Für mich ist es, wenn wir eine Wanderung machen, ich liebe es auch, diesen Untergrund zu spüren. Ja, also wir haben zum Beispiel eine Pyrenäenwanderung gemacht und da haben wir uns über Komoot halt total vergaloppiert und mein Mann war eigentlich nur damit beschäftigt zu gucken, dass wir da irgendwie wieder heil runterkommen, weil ich bin so ein bisschen naiv, hoch geht immer, ne? Da mache ich mir null Gedanken. Also ich laufe hoch, ich bin wie ein Hund, denk dann nur, oh wie schön und dann irgendwann kommt's, Mist, du musst da ja auch wieder runter. Und runter ist ja viel schwieriger, weil du ja viel mehr dich auf deine Füße und alles verlassen musst und so. Und das ist halt auch logischerweise für meinen Mann ja dann viel anstrengender, weil wir sind ja die ganze Zeit nur, also eng verbunden. Er hält mich ja, also er hält mich an der Hand und guckt immer, wo er hintreten kann, damit es für mich leichter ist. Also es ist ja in der Hinsicht, also auch für uns beide anstrengend, aber total klasse. Wir machen das ja freiwillig, uns zwingt ja keiner dazu. Und ich war da zum Beispiel auf diesem Pyrenäenzug, ich war oberglücklich, dass, wie wir runtergegangen sind, war das so steil, dass er dann auch zu mir gesagt hat, naja, du kannst ja in die Hocke gehen. Und ich bin dann wirklich so am Boden gesessen und habe mich dann so ein bisschen da runterrutschen lassen und ach, dann habe ich erstmal richtig den Belag fühlen können, die ganzen kleinen Pflanzen, die da am Boden gewachsen sind. Die habe ich ja vorher gar nicht mitgekriegt, ne? Und das war dann für mich irgendwie wie so ein, also mein Mann war eigentlich der mega gestresste, weil er eigentlich nur Angst hatte, dass wir da hoch, hoffentlich wieder runterkommen, weil er zwischendurch den Hund noch getragen und so, ne, weil es so steil war. Und ich war da voll in meinem Flow und habe eigentlich wirklich nur alles um mich rum aufgesaugt, weil ich ja einfach so der Natur so extrem nah war und habe auch ganz gesagt, ach, das können wir ruhig mal wieder machen, ja. Und da sagte mein Mann so, ey, hast du es eigentlich noch alle? Aber das war, ja, das war einfach total klasse, ja, muss ich ehrlich sagen.
Kann ich mir wirklich vorstellen. Wie ist die Reaktion der Leute, wenn sie sich dann da oben sehen? Da ist wahrscheinlich auch weit und breit keine Gondel.
Also das war jetzt dann sowieso so ein Weg, das war da in der Nähe von Pamplona, da sind wir so vom Wohnmobilstellplatz, sind wir da einfach hochgelaufen, war Komoot und da war gar keiner, da waren nur ein paar Wildpferde und das war's. Wir wollten eigentlich zu den Gänsegeiern und da stand ja, wie das halt manchmal so ist bei Komoot, ne? Da steht ja dann dabei von wegen mittelschwer oder wie auch immer und wir da, wie gesagt, völlig naiv. Also da war auch keiner. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben ja öfter so Wege, so Küstenwanderwege oder so, wo es dann schon mal auch mehr los ist. Wenn wir wandern und der Führhund ist dabei, der Blindenführhund ist dabei und er hat seine Kenndecke an, dann kombinieren die Leute ja. Jetzt in der letzten Zeit, wenn wir unterwegs waren und kein Führhund mehr dabei ist, ich aber auch keinen Stock habe, weil ich brauche ja keinen Blindenstock in der Natur, das ist ja Quatsch, der hilft mir da ja auch nicht, habe ich schon den Eindruck, also ich meine, ich sehe es nicht, aber es fühlt sich manchmal so an, als ob die Leute ein bisschen komisch gucken, wieso laufen die so langsam, wieso laufen die so komisch. Wenn man mal mit dem einen oder anderen ins Gespräch kommt oder auch Bekannte von zu Hause, die sagen manchmal aus, so von wegen, muss das denn sein? Müsst ihr das denn machen? Das ist, dein Mann ist da unverantwortlich, das ist ja viel zu gefährlich, aber der macht es ja nicht, weil er das will, sondern ich will es ja auch, ne? Also, und ich habe halt manchmal so ein bisschen eher das zu denken, wenn mich dann so ältere Leute überholen oder Leute mit Flipflops überholen, denke ich mir mal so, boah, die kraxeln hier rum und ich breche mir hier einen ab. Da sagt der Sascha, also mein Mann, immer zu mir, ja, aber die sehen ja auch, wo sie hintreten. Du siehst es ja nicht. Ja. Nee. Und das ist halt dann manchmal schon, da liest du da den Komoot oder was weiß ich, das war dann auch in der Provence letztes Jahr ein Weg, das ist jemand gelaufen mit seinem dreijährigen Kind. Ja, logisch, ein dreijähriges Kind, was gut sieht, das klettert da halt gerne rum, ne? Ist ja logisch. Ist der Weg dann okay? Und bei mir ist es dann halt, wie gesagt, wenn wir hochlaufen, glaube ich, merkt man es mir teilweise vielleicht gar nicht groß an, weil ich dann ganz anders Schritt für Schritt gehen kann oder ich kann mich mit den Händen festhalten. Wir hatten auch in der Provence so diese engste Schlucht in der Provence. Da musstest du dann am Schluss dann auch wirklich so über, also so rüber klettern, musstest dich festhalten. Das ist für mich überhaupt kein Problem. Ich kann es ja greifen. Ich kann es ja festhalten. Ne? Dann kann ich fühlen, wie die Felsen sich anfassen und so. Das ist wunderbar. Aber sobald es bergab geht und ich ja diese Nähe verliere, ne? Weil ja praktisch, ich müsste dann ja nur krabbeln, dann werde ich natürlich langsamer, also weil es halt vorsichtiger ist. Und der Sascha dann eben guckt, wie ich dann am besten da wieder peu à peu runterkomme. Aber ich wollte es nicht missen. Ich bin so dankbar für meine zwei gesunden Füße. Ich wollte es nicht missen.
Ja, absolut. Also ich finde halt, wenn du sagst, dass manche Leute sagen, muss das denn sein? Also ich finde erst recht, also wenn es geht.
Da gibt es noch viel extremere Menschen, um Gottes Willen. Also
also das finde ich, finde das total cool. Also es hört sich halt schon so an, als wenn du halt dich halt nicht zurücknimmst und halt eben das Leben halt, soweit es geht, halt irgendwie lebst. Wie ist das denn? Jetzt haben wir viel über Natur gesprochen, du hast auch Camper angesprochen und so. Das heißt, ihr seid viel mit dem Wohnmobil unterwegs. Du hast ja auch in deinem Brief geschrieben, dass das für dich so die beste Art des Reisens ist, ne? Weil du so gemerkt hast, dass das halt einfach für euch am besten funktioniert. Und ich habe mich so gefragt, weil ich erinnere mich, dass Marcel halt viel Städtereisen damals gemacht hat, wenn das richtig ist. Und da stelle ich mir wahnsinnig extrem vor, weil Städte ja für so krass auf Geräusche so laut sind. Und wenn du halt nicht siehst, wo du hingehst, aber halt eben auch nicht mehr so richtig, ja, wie soll ich denn sagen? Ich stelle mir so vor, dass der Geräuschpegel von allen Seiten gleich ist. Deswegen kannst du dir die Orientierung vielleicht nicht so gut ist. Wie ist das für dich? Also reist ihr viel durch Städte?
Also wir nehmen natürlich auch so die ein oder anderen Städte mit, ne? Also gerade jetzt auch, wir waren das vor 3 Monate zum Beispiel in Spanien oder so und dann, da kommst du, also gerade, ich meine, dann liest du was und dann denkst, oh, du bist unbedingt nach Toledo und Cordoba, ne? Also Sevilla, das ist schon ein Muss. Also so, dann kriegst du da ja auch vieles nicht mit. Also Natur ist das eine, ist natürlich wunderschön. Wir machen auch Städte, aber nicht dauerhaft hintereinander, nicht für längere Zeit, weil wir sind da beide nicht so die Typen für. Und also es ist wirklich so. Also ich bin relativ voll, was die Geräusche angeht dann, die Reizüberflutung. Also mir ist es dann wirklich zu viel. Ich kann es dann teilweise gar nicht einschätzen. Oder sind mir auch die Gerüche zu viel. Ja, ich meine, da riechst du nur noch die verschiedensten Parfums um dich rum. Ich meine, Sevilla ist zum Beispiel eine tolle Geruchsstadt. Ja, also da ist ja immer wieder dieser Orangenduft überall, der so rumgesprüht wird und so. Das ist total klasse. Das liebe ich ja. Aber da kommen halt viel mehr dann auch, oder die Autoabgase oder so irgendwie. Aber wenn man natürlich kulturell was sehen will, muss man da halt hin. Und da machen wir das dann schon. Aber wir haben da für uns so einen Weg gefunden. Wir haben unser Tandem immer dabei. Also wir haben ja, wie gesagt, jetzt seit 2024 ein Wohnmobil. Vorher waren es 20 Jahre lang Wohnwagen. Und unser Tandem ist ein Muss. Also deswegen war das für dieses Wohnmobil, was wir jetzt haben, auch wichtig, dass es dieses Wohnmobil ist, dass das Tandem reinpasst. Und dann ist das wie so eine Art, also wir kommen gut vorwärts, da ja auch wieder, ne? Mein Mann muss ja auch immer gucken, wie er das dann alles handelt, mit Hund und so. Und du kannst ja, wir sind ja immer mit Hund unterwegs. Und du schleifst ja auch keinen Hund durch die Städte. Und dann haben wir das Tandem, das ist hinten der Hundehänger dran, da liegt der Hund dann drin. Wir fahren die Parks an, dann kann der Hund laufen. Also wir machen immer so eine Mischung. Aber es ist schon wirklich mehr, dass wir die Städte dann, ja, Sevilla waren wir jetzt halt mal 2 Tage dann. Und dann genießt man das schon, auf jeden Fall. Aber es ist schon extreme Reizüberflutung, auf jeden Fall. Also das ist von der Orientierung, ist es für mich auch von der Orientierung im Wald, sage ich jetzt mal, da habe ich die Himmelsrichtung im Kopf oder so irgendwie. Da würde ich auch nie davon ausgehen, dass ich mich so verlaufe. Aber in den Städten, da würde ich mich auch total verlaufen. Also das ist, da wäre ich hoffnungslos.
Das geht ja auch den Leuten so, die sehen können. Das, also weil also auch so spanische Städte, die sind ja auch so chaotisch und auch laut.
Genau, laut, ja.
Und dann, Bordstein ist immer anders. Ja. Keine DIN-Norm.
Ja. Also das wäre eben, es könnte ich mir gar nicht vorstellen irgendwie. Also ich meine, selbst ein gut ausgebildeter Blindenführhund wäre da völlig aufgeschmissen, so teilweise in den kleinen Städtchen oder auch in den großen Städten. Da bewundere ich jeden, der das macht. Also deswegen.
Aber ich bewundere, dass ihr da einen Weg gefunden habt. Das bewundere ich sehr, dass ihr sagt, ich nehme das trotzdem mit. Also natürlich nicht Stadt hintereinander, also mehrere Städte hintereinander, sondern man braucht halt irgendwie so ein bisschen Zeit, um halt danach auch klarzukommen, um diese Eindrücke zu verarbeiten. Aber mit Tandem und Hundeanhänger, dass ihr da einen Weg gefunden habt, der für euch funktioniert. Und das ist richtig cool.
Ja, weil das ist halt wirklich eine Riesenfreiheit, ne? Weil wenn dann jetzt wieder, sage ich jetzt mal, was weiß ich, die Doppeldeckerbusse oder was auch viel für Touristen angeboten wird, das bringt mir viel, das bringt mir da einfach nichts. Und wir sind dann halt wirklich irgendwann auch dahinter gekommen, von wegen, es geht auch nicht immer um diese Riesen-Highlights, ja, sondern also klar, wie gesagt, das eine oder andere denkt man dann so, auch in Saragossa, die große Basilika, wow, Gott, hast du toll viel drüber gehört. Natürlich willst du dir die angucken, ne? Und dann, wenn es passt, dann passt. Wenn wir da, also wir waren zum Beispiel in Saragossa bei 43 Grad, da würden wir mit Hund sowieso nicht durch die Gegend laufen. Mhm. Mit Fahrrad war kein Problem, ja. Hast du immer den Fahrtwind. Und unser Hund liegt dann hinten, wie gesagt, im Hänger. Dann haben wir noch ein Sonnenschirmchen für sie, damit sie halt wirklich auch von vorne her Schatten hat und so. Und dann hast du, du kannst da hinfahren, was dich interessiert. Und ich krieg trotzdem, wenn wir eben im Fahrrad unterwegs sind, durch die Städte, da kriege ich trotzdem ganz andere Dinge mit, als wenn wir mit dem Bus fahren würden. Und wenn wir laufen würden, muss ich ganz ehrlich gestehen, mir wäre das zu viel. Da wäre ich relativ schnell durch, weil da musst du mal gucken, sind da eben mit dem Stolperstein fallen. Ich habe das gemerkt in Toledo, da konnten wir nicht mit dem Fahrrad fahren, weil die Altstadt hat ja fast nur Treppen. Da nützt dir das Fahrrad halt auch nichts. Da bin ich dann abends fix und fertig. Bin ich dann auch gerne, ist okay, aber das könnte ich jetzt nicht dreimal hintereinander machen, um Gottes Willen. Das wäre dann einfach zu viel.
Ja, ihr seid viel durch Europa gereist, oder ihr reist viel durch Europa. Mhm. Wie inklusiv oder ja, sind diese Länder, die ihr bereist seid? Gibt es Länder, die das besonders gut machen?
Also ja, also alleine durch das Campen sind wir halt einfach Europa durch und durch und durch den Hund dann einfach, weil es für uns immer klar war von wegen, also Reisen ohne Hund gibt's für uns gar nicht. Und also ich muss sagen, also Frankreich sowieso, da sind wir sehr, sehr viel in den verschiedensten Ecken, ist mit Hund überhaupt kein Problem, ist mit Behinderung kein Problem. Großbritannien, wir waren vor Corona, waren wir eigentlich jedes Jahr in Großbritannien, in England. Mein einer Neffe sagte schon, was fahrt ihr eigentlich nach England? So groß ist es doch gar nicht. Aber wenn du da jede County ist, alles klein, alles abgrast, sag ich jetzt mal, ne, da kannst du schon viel Zeit verbringen. Spanien war ich sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Hätte ich nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. War sehr angenehm zu reisen, dass wir wirklich bei großen Monumenten, da dieses El Escorial von Philipp II., das große Schloss da eben in der Nähe von Madrid, die Frau am Empfang hat sofort zu mir gesagt, also scheuen Sie sich nicht, fassen Sie alles an. Und da sind regelrecht wirklich die Security-Leute sind dann weggegangen und ich durfte dann, da sind ja alle möglichen Prinzessinnen und Prinzessen, Prinzen sind ja aufgebahrt in so Hochlagerregal mäßig und der kam sofort und hat aufgemacht, dass mein Mann mich dahin führen darf, dass ich alles anfassen durfte. Cool. Und da war ich von Spanien positiv überrascht. Hätte ich so nicht, ich hatte einfach keine Ahnung, sagen wir es mal so, ja. Und oder auch in, das war einmal in Portugal, da waren wir, haben wir eine Höhle angeguckt und der Mensch, der uns durch die Höhle geführt hat, der war auf einmal total, der war total begeistert. Wie du siehst es nicht. Ja, komm, kletter mal hier hin, fühl mal da. Was denkst du denn, was das ist und so. Und das ist einfach total klasse, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass man bei manchen Menschen auch was auslöst und die sich mit einem dann freuen und begeistern können. Und es ist so ein, ja, das ist so dieses Positive wirklich. Ich sag manchmal in meiner blinden Karriere, ne? Also weil ich bin ja nur so, wie ich bin, aufgrund meines Handicaps, ja. Und deswegen, ich darf auch so viele Dinge, glaube ich, nur deswegen erleben, weil ich dieses Handicap habe. Wenn ich es nicht hätte, würde ich die Sachen ja so gar nicht erleben können. Und das ist dann schon toll, muss ich ehrlich sagen. Ja, also in England gucken sie dich zum Beispiel an, wenn du deinen Behindertenausweis zeigen willst, dann sagen die, willst du mich beleidigen? Wieso solltest du sagen, dass du blind bist, wenn du es nicht bist? Ja, in Deutschland läuft das ja ganz anders. Also wir haben ja hier ein anderes Denken. Ist einfach so. Und das finde ich halt schon faszinierend, dann wirklich über den Tellerrand zu schauen.
Also. Das ist immer so erstaunlich. Ich unterhalte mich mit so vielen tollen Menschen in diesem Podcast und wir sind eigentlich alle immer der gleichen Meinung, dass wir, was wir alles in Deutschland so falsch machen. Und ich frage mich, warum wir es dann alles so falsch machen, weil wir doch alle eigentlich der gleichen Meinung sind, was richtig und was falsch ist. Erstaunt mich immer wieder.
Ja, ich verstehe es auch nicht. Manchmal denke ich auch von wegen, es ist wirklich, auch wenn wir im Ausland mit anderen Deutschen uns unterhalten. Ja, also jeder schimpft ja immer auf Deutschland. Manchmal ist ja, als ob wir uns alle schämen, Deutsche zu sein, ja. Und da denke ich auch so, ja, aber wo sind die denn alle, die es dann eben so bürokratisch machen, die dann sagen, nein, aber sie haben keine, was weiß ich, wie viel Prozent und sie bezahlen jetzt das und das oder sie dürfen das und das nicht. Wir waren zum Beispiel in Großbritannien mit 2 Blinden für Hunden unterwegs, weil mein Alter damals in Rente war. Also er konnte für mich nicht mehr aktiv arbeiten. Das war für ihn einfach zu viel, er war zu alt. Aber wir haben ihn ja behalten. Und wie wir in Großbritannien unterwegs waren, da hat niemand gefragt, wieso haben Sie denn 2 Hunde? Wir sind überall trotzdem reingegangen, ja. Wir hatten dann so eine National Trust Karte und sind dann halt, haben wir die ganzen Parks und alles besucht. Es war nie irgendeiner, der gesagt hat, nö, das geht aber nicht mit 2 Hunden. Hier in Deutschland wurde ich regelmäßig angesprochen. Wieso haben Sie denn 2 Hunde? Und da habe ich gedacht, habe ich es erklärt, beziehungsweise stand ja sogar auf der Kenndecke drauf, dass da einer eben Rentner ist, ne? Nee, das geht da nicht. Das funktioniert nicht mehr. Und das finde ich halt, also, wobei man muss sagen, es tut sich in Deutschland auch sehr, sehr viel. Also es tut sich wirklich viel, muss man ehrlich sagen. Also wir sind auf dem besten Wege. Vielleicht kommt eine andere Generation langsam dran oder weil immer mehr Menschen über den Tellerrand geschaut haben. Also ich kann nur sagen, von wegen, es gibt mittlerweile Schlossparks, da darfst du jetzt mit Hund rein, das hättest du vor 10 Jahren nicht gekonnt. Also es gibt schon bestimmt
Ja.
Es geht ein
Ruck.
Also
meine Frau hat mir letztens gesagt, die ist Kölnerin und ist in Köln gelandet. Und wir haben seit einem Jahr ein Kind. Mhm. Und sie ist von der Ankunft, also aus dem Flieger, nicht runter zur Gepäckabgabe mit dem Kinderwagen gekommen. Mhm. Es gab keinen Fahrstuhl. Mhm. Es gab nur Treppen.
Okay,
ja. Und dann dachte ich so, ja krass. Und das...
Wahnsinn, ne?
Für dich ist das ja total schlimm. Und dann hat sie zum Beispiel auch jemanden gefragt, Personal, und gesagt, ja, wie komme ich denn jetzt da runter mit dem Kinderwagen?
Krass.
Tragen. Gibt's denn hier keinen Fahrstuhl, kein gar nichts? Und ich dachte so, ja, also ich weiß gar nicht, wie sie das gelöst hat. Ich glaube, sie hat einfach gesagt, so, okay, dann helf mir mal bitte. Nimm mal
den Wagen
und
trag
den runter oder so.
Ja, ja.
Aber da dachte ich so, boah, das ist halt einfach überhaupt nicht... blindenfreundlich oder sonst was oder halt für Leute im Rollstuhl. Also ja,
ich wollte gerade sagen, im Rollstuhl dann
noch
eher.
Viel schlimmer. Im Rollstuhl viel schlimmer.
Eben Rollstuhl oder eben Kinderwagen. Ne? Was hättest du jetzt gemacht, wenn du einen Zwillingskinderwagen gehabt hättest? Da hättest du ja gar keine Chance. Den trägst du nicht einfach mal eben. Also ich finde, das ist einfach. Ich glaube, das muss man auch versuchen zu verstehen, von wegen alles, was irgendwie. Man muss ja nicht immer nur die verschiedenen Handicaps sehen, sondern wir haben alte Menschen mit Rollatoren, wir haben junge Leute mit Kinderwagen. Also ich meine, es muss doch einfach nicht sein. Also gerade im Flughafen oder in anderen Sachen, wo man sagt, man muss schnell von A nach B kommen. Treppen sind doch immer Stolperfallen für jeden. Lass da mal eine Panik ausbrechen. Also ich denke, das ist einfach nicht durchdacht. Also und da, glaube ich, sind uns wirklich nach wie vor einiges voraus. Also wir waren auch schon in alten Schlössern, die haben die barrierefrei gemacht. Ja, also da haben die einen Lastenaufzug eingebaut, wo ich gedacht habe, wie cool ist das denn? Ja, weil sie wirklich möchten, dass da jeder hinkommen kann. Und das finde ich das schon toll, weil man einfach wirklich das Gefühl hat, es wird sich gekümmert. Das ist es eigentlich. Ne? Also es wird nicht so dieses, das darfst du den Leuten nicht übel nehmen, da haben die halt nicht dran gedacht. Ja, aber diese Gedankenlosigkeit, die kann auch wirklich zu Riesenproblemen führen. Und das finde ich halt so schade.
Ja, aber ich meine, der Fisch, der stinkt vom Kopf her.
Ja,
also,
ja.
Das heißt, irgendwo von ganz oben kommt das ja, dass da irgendwer ist, der halt eben nicht daran denkt oder nicht halt das so vertritt. Und das wird einfach weitergegeben. Und naja, vielleicht ist es ja wirklich so, dass durch eine neue Generation da vielleicht sich mehr verändern wird, wenn du sagst, dass sich da schon ein bisschen was geändert hat.
Also ich denke schon, man muss auch ehrlich sein und man darf auch nicht nur so auf das Negative gucken, aber im Grunde genommen ist es schon, dass natürlich auch die Öffentlichkeitsarbeit, und man muss auch präsent sein, ne? Also weil so ist es nun mal. Ich meine, meine Güte, es gibt eine Handvoll Blinde, es gibt eine Handvoll Rollifahrer, und wenn man Leute immer mehr draußen sieht und wenn offener darüber gesprochen wird, wenn viele Dinge normaler werden, vielleicht ist es dann auch irgendwann einfach, ist blöd, dass man überhaupt drüber reden muss, weil es sollte eigentlich selbstverständlich sein.
Aber wir müssen ja über so vieles reden.
Ja.
Also das ist ja, die Welt ist ja ist ja so ungleichmäßig alles verteilt, alles.
Ja, im Grunde genommen schon,
Deswegen müssen wir über alles und jeden sprechen, damit wir ja allen irgendwie so ein bisschen eine Plattform geben. Deswegen freue ich mich auch super, dass du da bist und dass wir darüber sprechen, weil ich meine, mein Podcast ist, ich versuche ihn halt inklusiv zu machen, aber ganz ehrlich, bin ja auch nicht perfekt. Mein letzter blinder Gast ist vor 5 Jahren da gewesen. Das ist nicht sehr inklusiv. deswegen finde ich das toll, einfach auch mal andere Geschichten zu hören. Du hast oder ihr habt für euch das Campen, also erst Wohnwagen, hast du erzählt, jetzt habt ihr ein Wohnmobil seit letztem Jahr. Und das ist so für dich die beste Art des Reisens. Wie bist du darauf gekommen? Woran machst du das fest?
Es war, also im Grunde genommen hat es so angefangen, also ich war schon immer sehr reisewütig. Ich habe das von meinen Eltern auch in die Wiege gelegt gekriegt. Also wir waren immer schon unterwegs, aber nie campen. Also na gut, ja, Australien oder Amerika hatten wir schon mal ein Wohnmobil. Aber ansonsten richtig campen, wie wir das jetzt machen, das kannte ich eigentlich nicht. Mein Mann kannte Reisen ursprünglich so gut wie gar nicht. Und wir sind, wie wir uns kennengelernt haben, waren wir immer Motorrad unterwegs. Und dann kam eben die Entscheidung, okay, ich möchte einen Blindenführhund. Ja, Motorradfahren, Hund, Urlaub. Also es wurde dann immer irgendwie so, wie kriegst du alles unter einen Hut? Und dann kam natürlich noch dazu, dass es ist leichter, wenn beide, wenn man unterwegs ist und weil will flexibel sein, ne? Also was weiß ich, du bist mit dem Motorrad zum Beispiel am Gardasee unterwegs und sagst auf einmal so, ach, ich bräuchte jetzt eine Übernachtung. Gucken ja normalerweise beide, ne? Da, ach, guck mal, da gibt's ein Bed and Breakfast. Und ich konnte meinem Mann ja nie helfen. Das heißt, es war wirklich anstrengend die ganze Zeit. Und das war auch so ein Punkt, dass wir gesagt haben, dann haben wir unser Bett dabei. Dann kam dazu, wenn wir campen, haben wir unser Bett dabei. Wir haben auch unser Klo. Das ist für mich mittlerweile, ist es ganz wichtig. Früher war es auch schon bequemer. Du gehst als Blinder nicht mal eben auf einer Rastanlage auf eine Toilette. Ja, also ich meine, es fängt bei Hygiene an, hört auf bei irgendwo irgendwelche Münzen einschmeißen. Das ist bei den Campingplätzen so, du willst duschen gehen, Männlein, Weiblein getrennt und dann, also es ist anstrengend. Ich habe es immer als anstrengend empfunden. Du musst, wenn keiner da ist, den du fragen kannst, ist es sowieso noch blöder, dann bin ich mit bei den Männern duschen gegangen, weil ich bei den Damen duschen alleine einfach nicht zurechtgekommen wäre. Dann musste, es war ja auch peinlich dann zum Teil oder so. Und da habe ich gesagt, okay, also ich liebe meine Toilette. Wir haben dann irgendwann Wert drauf gelegt, dass wir eine eigene Dusche haben. Also das hat schon irgendwie so damit zu tun, da weiß ich, wo alles ist. In der Ferienwohnung müsste ich mich von jetzt auf gleich dann immer wo dran gewöhnen. Dann bist du fest gebunden. Die hast du gebucht. Dann bist du da. Das ist aber nicht, so sind mein Mann und ich nicht. Wir planen nicht so richtig. Also ja, wir planen jetzt ein Land, wo wir hinfahren wollen. Ah ja, lass uns mal nach Wales fahren. Ja, okay, gut. Dann höre ich ein paar Hörbücher dazu oder gucke, ob ich Podcasts dazu finde. Und dann planen wir so die ersten 3 Tage, sage ich jetzt mal. Und alles andere kommt dann eigentlich immer so von Tag auf Tag. Das passt nicht zur Ferienwohnung. Das ist überhaupt nicht unser Ding. Und deswegen war das dann für uns irgendwann ganz klar, campen ist es. Und Wohnwagen war halt Luxus, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben auch dann so 2-3 Tage auf dem Campingplatz gestanden. Man muss ja auch ganz ehrlich sagen, gerade in der Camper-Szene hat sich ja durch Corona sowieso viel geändert. Aber wir haben immer mehr angefangen, wirklich so Rundreisen zu machen. Und ja, dann hast du irgendwann mal gemerkt, von wegen, also 12 Meter Gespann ist natürlich auch eine Hausnummer. Und hat Sascha alles super gemeistert, hat sich da auch aus mit Rückfahrkamera und allem oder so, ne? Oder dann waren wir da halt in den kleinen Gassen in Devon und er musste rückwärts fahren, weil da so ein riesen Farmer kam mit seinem Gerät. Alles super gemeistert, aber irgendwann kam der Punkt, dass wir gesagt haben, also ehrlich gesagt, noch mehr Flexibilität hätten wir wirklich doch mit einem Wohnmobil, weil jetzt sind wir nur 6,70 Meter und wenn er mir jetzt irgendein Schild vorliest zum Beispiel, auf irgendein braunes Sehenswürdigkeiten, irgendwas, und ich sage dann so, oh, das könnte ich mir toll vorstellen, da könnte man jetzt hingehen. Ja, mit 12 Meter gespannt findest du halt nicht unbedingt gleich einen Parkplatz. Und das ist halt jetzt mit Wohnmobil schon was ganz anderes. Und wir waren, glaube ich, immer so ein bisschen unter den Wohnwagenfahrern die Wohnmobilisten. Also wir waren völlig autark mit Solar auf dem Dach und hatten Abwassertank unten drunter. Und also, aber wir durften ja nie dahin, wo die Wohnmobile sind. Wir durften nie auf die Stellplätze. Das darfst du ja nicht. Und es ist schon was anderes. Also es ist ein anderes, noch viel mehr an der Natur dran, muss ich ganz ehrlich gestehen. Gerade jetzt wieder Hinterland Spanien. Die kleinen Dörfer mit ihren kleinen, kuscheligen Stellplätzen. Das ist auch nochmal ein ganz anderes Reisen, absolut.
Ja, ja, das also, kann ich mir sehr gut vorstellen. Du hast jetzt gerade auch nochmal so die Planung angesprochen. Dieser Trend, der Podcast, der immer wieder gekommen und gegangen ist, spielt dir ja voll in die Karten, oder? Jetzt, dass es so viele Reisepodcasts gibt, so viele Informationen, dass nicht mehr dir irgendwer einen Reiseblog vorlesen muss. Wie ist das mit dieser ganzen künstlichen Intelligenz? Nutzt du da was für dich im Alltag oder zum Planen?
Ja, also es ist natürlich die gesamte Technik, wie sich das jetzt entwickelt, das ist natürlich echt für uns schlecht oder nicht sehende perfekt, ja. Also ich habe schon seit vielen, vielen Jahren das iPhone, weil die Apple waren halt die allerersten. Das hat vielleicht der Marcel damals dann auch erzählt von wegen, dass das waren die ersten, die eben auch mit Sprachausgabe gearbeitet haben. Und das hat für mich absolut neue Welten geschaffen. Ja, das Internet, Screenreader, es wird alles gelesen. Ich brauche eben niemanden, der mir irgendeinen Internetblog vorliest, sondern das macht alles mein Handy. Und das ist schon, das war revolutionär, sage ich jetzt einfach mal, ja. Deswegen diese Mischung aus, also in den letzten Jahren, sei es jetzt Corona oder egal was es war, aber gerade so diese Technik, die hat mir unheimlich gut in die Karten gespielt. Audible mit seinen ganzen Hörbüchern, ja, das ist, ich war schon immer auf Hörbücher, weil für mich ist zum Beispiel auch eine gute Vorbereitung auch für Urlaube sind die verschiedensten Bücher. Ich gucke dann immer, in welcher Region die spielen. Also so kamen wir dann zum Beispiel in Frankreich auf die Idee, mal ins Périgord zu fahren, weil ich dann halt eben Krimis hatte, die da gespielt haben. Und es gibt ja sehr, sehr viele Autoren, die in ihren Büchern unheimlich gute Beschreibungen von den Regionen machen und von irgendwelchen kulinarischen oder ganz anderen, also wirklich Tipps abgeben. Und das nehme ich immer mit, auch für die Reisevorbereitung, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder eben auch Reiseführer als Hörbuch. Und ja, die Podcasts, wie gesagt, das ist das Einzige, wo bin ich, glaube ich, noch ein digitaler Dinosaurier bin, ist, ich komme damit noch nicht klar, wie ich mehr mit Karten zurechtkommen könnte und Navigation. Aber das lerne ich vielleicht auch noch.
Inwiefern, dass du navigieren kannst oder dass du das lesen kannst? Oder?
Dass ich autark, also im Moment ist es oft so, dass ich zum Beispiel zum Sascha sage, von wegen, also ich habe die Orte im mir dann irgendwie notiert, ja, im Handy oder im Tablet und ich sage ihm das dann, aber ich kann nicht auf einer Karte es rausfinden, ob das irgendwie nah beieinander liegt. Also jetzt zum Beispiel Park for Night zum Beispiel, ne, hat ja auch immer, wenn du dann deine Karte da hast und du weißt, wo deine Übernachtungsplätze wären, oder Britstop haben wir jetzt für England uns jetzt schon genommen. Und ich könnte nicht auf dieser Karte, mit dieser Karte arbeiten, um zu gucken, um praktisch einen Übernachtungsplatz zu finden, zu denen Dinge, wo ich gerne hin möchte. Und da bin ich noch so ein bisschen, da müsste ich mich irgendwie noch mal ein bisschen mehr reindenken oder mit anderen Blinden noch mal mehr auseinandersetzen, weil vielleicht geht's auch gar nicht. Ich weiß, also bis jetzt hatte ich immer die Rückmeldung, nee, das ist auch im Moment noch unser Handicap. Also, aber gut, da muss dann halt der Sascha ran. Ich äußere meine Wünsche und er muss dann gucken, wie er es ausbadet.
Ich frage mich, ob ChatGPT da eine Hilfe wäre. Die haben ja jetzt auch die Sprachausgabe. Du kannst ja eine Unterhaltung mit ChatGPT führen.
Ja.
Und dass das eventuell, du müsstest halt ganz genau wissen, wo Punkt A ist und Punkt B ist und das ChatGPT erklären. Und die App oder die Software müsste dir dann eigentlich sagen können, das ist so weit auseinander und das kannst du da. Könnte ich mir vorstellen, weiß ich nicht.
Könntest du mal testen. Wobei, wie weit was auseinander ist, also das geht eigentlich auch ganz gut. Also es geht auch über Siri schon oder so. Das, wenn ich dann sage, was weiß ich, wie weit ist, keine Ahnung, jetzt irgendwie Norfolk von New Hampshire weg oder irgend sowas. Das würde der auch noch hinkriegen. Aber es geht dann immer, wenn es in die Details geht, dann in die Feinarbeit geht.
Ja gut, okay.
Da muss ich dann einfach mal gucken. Aber es kann gut sein, wie gesagt, da tut sich verdammt viel. Also die KI wird da auf jeden Fall uns, denke ich, wirklich gut in die Karten spielen.
Aber das ist schon krass, wie sich jetzt so die letzten ein, zwei Jahre wahrscheinlich verändert haben. Für dich und in diesem Alltagskontext und im Reisekontext.
Ja, eben. Und man kann es wirklich gut unter einen Hut bringen. Das ist es halt, ne? Also, weil das nutzt man ja hier zu Hause auch. Also, ich meine, auch wenn wir jetzt hier in Deutschland unterwegs sind, das habe ich ja dann auch, was weiß ich, also wenn ich halt über Siri dann einfach nur frage, was, wir sind jetzt auf der A5 unterwegs in der Nähe von Karlsruhe und ich sage dann zum Beispiel, suche im Internet Sehenswürdigkeiten in der Nähe von Karlsruhe, ja, und dann kann ich halt, weil eben mein Handy alles mit mir spricht, dann kann ich das halt durchscrollen und kann halt gucken und kann dann zu meinem Mann zum Beispiel während des Fahrens dann schon sagen, hier, da und da ist ein Wasserfall, da könnten wir jetzt wandern gehen. Und dann kommt er halt wieder und dann macht er mit Komoot und so hangeln wir uns halt so durch. Also,
ja.
Und das finde ich halt, ja, das ist halt mega spannend. Also, und ich finde, ich merke immer wieder, da kommt eine Neugier nach dem anderen. Also, ich merke halt immer so von wegen, da ist so viel, was man noch machen kann. Also, es bietet sich einem so viel. Also, ich kann es mir gar nicht vorstellen, irgendwie dann zu sagen, ach nö, habe ich alles schon gesehen, um Gottes Willen. Also, es ist ja, Ja, es ist einfach jedes Mal, wenn wir waren jetzt zum Beispiel im letzten Herbst 5 Wochen nur in der Provence, also in einem gewissen Bereich eigentlich fast nur in der Provence und im Vaucluse und dann, je mehr du dann so liest und je mehr die Neugier dann so angespannt, also gereizt wird und dann sage ich jetzt mal was, also gerade jetzt Provence zum Beispiel mit den Lavendelfeldern, ne, jetzt haben die zum ein bisschen noch geblüht, aber ich mir dann gedacht habe, Wahnsinn, wenn wir jetzt da mal hinfahren, zu Beginn, wenn alles anfängt zu blühen oder wenn vorher noch diese ganzen anderen Sachen blühen, das kannst du dir ja alles übers Internet oder ChatGPT, also ich sag mal, da gibt es ja so viele Möglichkeiten, kannst du dir deine Reiseplanung ja sogar duftgerecht vorbereiten.
Ja. Also, ja, es ist schon irre.
Ja, also, und da finde ich halt auch immer wieder, also Europa bietet halt auch wahnsinnig viel. Also das muss ich halt schon sagen. Also
Ihr seid viel unterwegs gewesen. Ne? Ihr wart in Spanien, seid ihr lange unterwegs gewesen. Mhm. Frankreich, hast du jetzt gerade auch nochmal erzählt. Portugal, ihr wart England und Schottland. Und ihr seid halt eben wirklich immer auch sehr off the path unterwegs. Ne? Also ihr fahrt immer irgendwie drauf los. Ja. Sascha fährt und du sagst dann, ich glaube, wir sollten jetzt hier mal links abbiegen.
Ja, also ich sage das dann, wenn er dann irgendwelche, sag ich jetzt mal einfach was, irgendwie sagt von wegen, ach, da vorne ist jetzt, also wenn er jetzt so Schilder halt vorliest, ne, aber im Grunde genommen ist es eigentlich dieses ad hoc auf dem Weg natürlich nur, wenn er mir jetzt einen Input gibt. Weil jetzt zum Beispiel im Ausland, wenn ich jetzt die Städtenamen nicht weiß oder sowas, dann kann ich ja auch nichts suchen. Das funktioniert dann eigentlich von einem Tag auf den anderen. Also wir sitzen dann eigentlich abends immer im Wohnmobil und unsere Abendgestaltung ist dann meistens, den nächsten Tag zu planen. Manchmal ist es dann auch so, dass wir am Frühstück wieder umplanen, aber meistens ist es dann schon so, dass wir dann sagen, von wegen, okay, gut, wo soll es weiter hingehen? Wie lange haben wir Zeit? Wobei wir jetzt in den letzten Jahren hat sich immer mehr rauskristallisiert. Also wir haben 22 angefangen, das erste Mal mit 3 Monaten. Das war sehr lange ein Wunsch von meinem Mann. Und jetzt, also ich sag mal, eine Freundin von uns, die lacht schon immer, weil wir waren letztes Jahr nur wegen 6 Wochen in Spanien. Und da hat sie gesagt, dass ihr deswegen überhaupt losfahrt. Also das hat halt für uns auch, das ist schon toll, wenn du dir halt auch noch die Zeit nehmen kannst, die Zeit lassen kannst und um die Sachen wirklich zu genießen. Und da sind wir dann, ich sag jetzt mal, Schottland an der Westküste regnet's, dann fahren wir rüber an die Ostküste. Also, und ansonsten ist es wirklich, also Irland waren wir, Kroatien waren wir auch mal, Italien auch einmal kurz, aber es ist wirklich hauptsächlich, also Frankreich sind wir eigentlich sehr oft, also das ist das Einzige, wo wir auch mal nur für eine Woche hinfahren, wo wir sagen, von wegen, da nehmen wir, das sind ja immerhin 1100 Kilometer von uns, bis in die Bretagne, das machen wir im Winter. Jeden Winter eine Woche Bretagne muss sein. Also es gibt nichts Schöneres als die Bretagne im Winter.
Du hast vorhin gesagt, dass manche Autoren ihre sehr gut beschreiben. Mhm. Und dass du ja dann zum Beispiel in Frankreich da extra hingefahren bist, weil ein Autor das so gut gemacht hast. Gibt es andere Autoren oder andere Orte, wo du das auch gemacht hast und wo es halt auch so war oder halt eben auch anders?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt und das finde ich halt auch wieder so genial. Also man kann ja da wahnsinnig, ich bin da glaube ich wie so ein kleiner Schnüffler dann eben beim Hörbuch suchen. Da gibt es mittlerweile wirklich wahnsinnig viele, seien es Krimis oder seien es eben also ganz normale Romane. Also ich habe jetzt zum Beispiel 2 Romane gelesen, die von Wales in Wales spielen und da mir auch jetzt wieder unheimlich viel rausgezogen. Und das ist, ja, das macht dann einfach auch Lust, um dahin zu fahren, sag ich jetzt einfach mal, ne, weil man es ganz, ganz anders kennenlernt. Und wir machen das auch während der Fahrt eigentlich, also dass wir während den langen Autofahrten immer Hörbücher hören. Und es hat auch was mit sich in Stimmung zu bringen. Ne? Also wenn ich jetzt, sag ich jetzt mal, ein Krimi lese oder höre eben von der Bretagne und die Krimis spielen in der Bretagne, da kriege ich ja schon ein anderes Feeling dafür irgendwie. So, also so hat das für uns irgendwie dann irgendwann so noch mehr Hintergrund gekriegt. Und das finde ich einfach, ja, also da geben sich viele Autoren wirklich echt Mühe, muss ich ganz ehrlich sagen.
Gibt es irgendeinen besonderen Autor, der sich da besondere Mühe gibt, der das besonders gut macht?
Also jetzt gerade bei diesen Krimis im Périgord, das ist die Krimireihe von Bruno Chef de Police. Das ist der, ja, wie heißt er? Wie heißt der gute Mann? Warte mal, was? Nee, also mein, also den Dupin, die ganzen Dupin-Krimis von der Bretagne, die kennen ja auch viele. Das ist der, ja genau, das ist, ich sag, glaubst du denn, die, was ich jetzt in...
Martin Walker.
Ja, genau, genau. Das ist es. Der, und die, das ist, also fand ich jetzt eine sehr tolle Reihe eben gerade fürs Périgord, weil da wäre ich ursprünglich sonst gar nicht drauf gekommen, dahin zu fahren. Und was halt da zum Beispiel auch total klasse ist, was auch eine, finde ich, eine sehr schöne Art des Reisens ist, über Farmen. Also wirklich von einer Farm oder von einer Weindomäne zur anderen. Das macht auch nochmal, also wir haben uns in einem Frankreich-Urlaub wirklich gesagt, okay, gut, ganz grob, Loire, fangen wir mal an. Und dann sind wir erstmal die ganzen Weingüter. Also wir sind wirklich nur auf die Farmen. Hast du ja entweder durch dieses, also Parc for Night oder eben, wie nennt sie sich, France, es ist praktisch das französische Landvergnügen. Und da hast du dann halt immer so Stellplätze eben auf Farmen. Und aber nicht nur auf Weingütern, sondern zum Beispiel standen wir auch auf einer Ziegenfarm. Und das war jetzt halt für mich auch wieder total klasse. Ich habe noch nie gehört, mitgekriegt, wie Ziegen gemolken werden. Und so in der Nähe dabei zu sein, ja, wie die Ziegen reingetrieben werden in ihre verschiedenen Kapuffe da, wo sie dann drinstehen und dann fressen sie vorne, hinten werden sie gemolken und wie sie wieder rausgehen. Und das wirklich zu hören, sie anfassen zu können, dann dort auch Ziegenkäse kaufen zu können. Also das war auch noch ein ganz besonderer Urlaub, muss ich ehrlich sagen, wo wir da wirklich auf einer Eselfarm waren wir da. Die hatte gerade auch junge Esel, die konnten wir dann auch streicheln. Und das war alles, die hatten ganz viele auch Kräuterfelder drumherum, weil die eben aus Eselmilch hat sie Produkte gemacht und da hat verschiedene Kräuter, also Öle gemacht und so. Und diese Offenheit dann auch da von diesen Menschen auf diesen Farmen, die sich so freuen, dass du kommst und sich dafür interessierst, was sie machen, das fand ich auch echt total beeindruckend. Da gab es Regionen, also auch die Gascogne, da wären wir sonst wahrscheinlich gar nicht hingefahren unbedingt. Aber ich wollte auf diese Eselfarm, also sind wir da hingefahren. Mhm. Und oder sich eben in Périgord auch auseinandersetzen mit der Geschichte der Enten- und Gänsestopfleber. Mhm. Also weil für uns heißt Reisen auch immer, sich zu überlegen, okay, wo sind wir da? Was ist kulturell für ein Land? Also sei es spanischer Bürgerkrieg, sei es eben auch was Essen angeht, da in Frankreich Dinge auch mal in Frage zu stellen. Also das schwingt für uns auch immer mit, ne? Also ja. Und das kannst du dann auch nochmal ganz anders erleben. Und für mich, wie gesagt, diese Mischung aus es anfassen können, begreifen zu können, die Tiere zu hören, zu merken, dass diese riesen Enten, die da für die Geleber leider gestopft werden, ganz anders klingen als unsere Enten hier zu Hause. Also das ist schon, und sich überhaupt da mal Gedanken drüber zu machen, ne? Also über so gewisse Dinge, was so woanders normal ist, ein Kulturgut ist. Ja, also
Gänsestoffleber ist auch echt ein krasses Kulturgut.
Ja, absolut, also, absolut. Aber es gibt in Frankreich, und das finde ich dann wieder interessant, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, es gibt eine vegetarische Variante davon.
Okay, wusste ich nicht. Aber es ist krass, weil man im Foie Gras, also super lecker und irgendwie hat man sich nie überhaupt Gedanken darüber gemacht, wenn man dann einmal da ist und erfährt, was da passiert. So, ich nehme eine Ente und dann gebe ich dir was zu essen. Genau. Dann gebe ich ihr was zu essen, bis sie voll ist.
Genau.
Und wenn sie voll ist, dann gebe ich ihr noch mehr was essen.
Genau.
Und noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr, bis sie platzt. Crazy.
Ja, und da, wenn du da einmal dich damit also beschäftigst und so, gut, wir haben dann, wie gesagt, es ist ja bei diesen Farmübernachtungen oft so, dass es eben heißt, von wegen, wir haben einen Laden, können Sie ja was kaufen und so, ne? Das ist ja dann praktisch, oft stehst du dann praktisch, ja, bezahlst für den Platz nichts, sondern kaufst da ein. Mhm. Und also Sascha hatte dann beim ersten Hadder auch noch so eine Pastete gekauft von der Ente und Beim zweiten haben wir geguckt, oh, haben die auch noch was anderes? Und dann haben wir eine Flasche Wein mitgenommen, weil wir dann irgendwie gesagt haben, so, ja, es ist ja nett, dass sie uns hier stehen lassen und es ist auch wirklich schön, das zu sehen. Die Tiere haben wirklich viel Freilauf. Also wenn es kleine Farmen sind, es sind ja wirklich nur Familienbetriebe, wenn du auf so einer Farm stehst. Den Tieren geht an sich, wenn sie erstmal da rumlaufen, gar nicht schlecht. Denkst du, also wenn die so frei rumlaufen, ne? Aber das Endprodukt ist es halt. Und das, und trotzdem setzt sich dieser Farmer damit auseinander. Er macht es per Hand. Der Unterschied ist ja die Industrie, da geht das maschinell.
Ja, ja,
da und das finde ich ja richtig pervers.
Drin.
Ja. Ja. Also, ja, ja. Aber das wollte ich damit nur sagen, von wegen, das schwingt dann halt auch mal bei solchen Urlauben mit. Das ist was ganz Besonderes einfach nochmal, ja.
Dieses. Du hast gerade die Weingüter, hast du gerade genannt. Als du das gesagt hast, dachte ich so, ja, aber ich dachte so, boah, das ist ja tatsächlich einfach ein richtig guter Urlaub, weil Weingüter beziehungsweise Sommeliers, ja, die müssen ja richtig gut erklären. Die müssen ja eine richtig gute Vorstellung haben von dem, was sie da schmecken und es entsprechend rüberbringen, weil ja, das ja, das ist ja auch so eine Kunst und Magie.
Wein. Ja, ja, stimmt.
Sind die besonders gut darin, dir zu erklären, was sie da gerade machen?
Also ich finde schon, dass sie, ich würde schon sagen, von wegen, sie geben sich sehr, sehr, sehr viel Mühe. Okay, gut, wir sprechen jetzt natürlich nicht perfekt Französisch, das ist halt dann das Problem. Also jetzt sind wir dann im Englischen unterwegs. Und da gibt es natürlich auch Unterschiede in der Hinsicht, Leute, die das wirklich aus Leidenschaft machen. Also wir hatten bei Nantes auch mal ein Weingut, der hatte uns 14 Weine und noch 4 Schaumweine. Ne? Also wir haben wirklich den ganzen Abend mit ihm gesessen. Für den war das anscheinend, also dem hat das so einen Spaß gemacht und er hat so viel erklärt. Und dann gibt's auch welche, die sagen nur, die, ja, sagen Sie mir, was Sie wollen und dann gucken Sie mal. Ne?
Ja, ja.
Also
ja,
da gibt's auch Unterschiede, aber ich finde, sie sind halt offen und ich glaube, sie merken halt, wenn man selber interessiert ist. Das ist halt das Tolle. Ne? Also ja. Oder dass sie dir dann auch einfach Weintrauben vorbeibringen. Ja, du stehst dann da mit dem Camper und dann klopfen so und dann wollt ihr ein paar Weintrauben haben. Ja. Das ist halt so diese Offenheit, das fand ich halt, also man ist ja zu Gast dort letztendlich, ne? Also
ja. Oder eine Wein. Vor vielen, vielen Jahren habe ich mal eine Reise durch Frankreich gemacht, auch durch die ganzen Weinberge Loire und solche Sachen. Und ich erinnere mich, wie leidenschaftlich der ein oder andere ja, war und wie gerne sie erzählt haben. Deswegen habe ich mir das echt gut vorstellen können, dass sie halt wenn sie dann merken, dass man noch mehr interessiert ist, dass sie halt da so richtig
gibt's kein Halten mehr.
Genau.
Ja, doch, also den Eindruck haben wir sowieso. Also ich meine, ich bin sehr, sehr froh. Sascha, mein Mann ist ja jemand, der auf andere Leute sehr gut zugeht und die Leute auch anspricht und so. Und das ist dann auch immer schon so ein Türöffner, weil ich habe da meine Schwierigkeiten aufgrund eben auch der Optik. Ne? Also wenn du es nicht siehst, kannst du ja auch die Leute auch nicht zugehen. Und da merke ich dann halt, also wirklich, dass wenn die meisten, wenn sie merken von wegen, ach guck mal da, die sind interessiert. Also wir haben zum Beispiel auch in Périgord in der Nähe von Salar haben wir auf einer Walnussfarm gestanden. Und da war auch, wenn man möchte, kann man diese den ganzen Betrieb, wie da Öl gemacht wird, Walnussöl gemacht wird und kann man besichtigen. Und dann war aber auf einmal alles schon still. War nichts im Betrieb. Und dann sagte, Sascha ist ja meistens schneller als ich, sagte so, ah, gibt's irgendwie die Möglichkeit, können Sie das nochmal anmachen? Weil meine Frau, die sieht das nicht. Und dann haben die extra für uns nochmal wirklich diese ganze Maschinerie angeschmissen, damit ich das wirklich höre, wie dieses Mahlwerk und dieser ganze Stein, wie das alles klingt und wie das alles so funktioniert. Und das fand ich auch total klasse, muss ich ehrlich sagen. Also.
Ja, das ist halt, ich finde das schon sehr besonders.
Ja.
Ich kann mir da immer nicht, ich möchte ja gar nicht so der Podcaster sein, der immer so auf Deutschland rumtritt, weil ich glaube, dass wir sehr viele tolle Menschen halt haben.
Ja.
Aber es ist halt auch oft so, dass wenn ich dann drüber nachdenke, ich denke oft drüber nach, wie wäre das denn hier? Und dann
ja, es ist die Frage.
Ich mir das immer sehr schwer vorstellen.
Manches macht man ja hier in Deutschland vielleicht so auch nicht. Also ich habe manchmal mir schon überlegt, vielleicht bin ich auch anders, wenn ich woanders bin. Also also ich meine, ich merke das zum Beispiel, sind wir in England auf dem Wanderweg irgendwie unterwegs, auf dem Küstenwanderweg und da kommt jeder und dann heißt, hey there und ah, nice weather und überhaupt und so bla 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 bla, ah, nice to meet you, weiter. Das machst du automatisch mit. Das ist so, du läufst selber schon mit so einem Grinsen darum. Ja, also spricht dich auch jeder. Also, ne, ist das irgendwie was anderes? Vielleicht ist man hier in Deutschland selber anders, weil man ja nicht in diesem Urlaubsflow ist und selber in seinem Alltagstrott ist. Ich weiß es nicht. Klar, bei uns ist es auch ganz oft eigentlich so dieser, also der Hund, sei es jetzt der Hund an sich, sei es aber auch der Hund als Fürhund gekennzeichnet, ist natürlich oft, dass wir angesprochen werden oder was die Leute fragen, was hat er denn da, was ist denn das? Und dann, aber auch in Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber was ich ganz, ganz, ganz spezifisch finde, wenn wir jetzt gerade bei so Deutschland-Ausland sind, wenn ich das noch kurz erzählen kann, wir hatten ja, wie gesagt, zwei Hunde und unser älterer Hund war damals schon 15,5, war ein Golden Retriever. Und wir sind in einem Jahr, wir waren erst 4 Wochen in England, dann waren wir noch 2 Wochen in Frankreich und am Schluss über Deutschland nach Hause. Und in dieser Zeit hat man, finde ich, ganz extrem die kulturellen Unterschiede gemerkt. In England hat uns jeder angesprochen auf den Hund und hat gesagt, oh, es ist ja voll genial, was ihr mit dem Hund noch macht. Und der sieht ja so toll aus. Und in England ist ja ein steinalter Hund, trotzdem noch ein Puppy. Ja. Und die waren so richtig so euphorisch und haben uns erzählt, was sie alles mit ihren Hunden machen, mit Beinprothese und mach und tu. Wir sind nach Frankreich gekommen. Und die Franzosen waren so, ach, das ist ein alter Knabe, aber der sieht doch noch richtig gut aus. Und das ist ja richtig klasse, was ihr mit dem noch alles unternehmt. Wir waren im Schwarzwald und uns guckt ein älteres Ehepaar an und sagt, ach Gottchen, dem geht's aber gar nicht gut. Gell, du machst aber auch nicht mehr lange. Und da habe ich so für mich gemerkt, das sind die Unterschiede. Der Blickwinkel ist es.
Ja.
Das ist total krass irgendwie. Die einen, die sich total freuen, was man, wenn man gebrechlich ist, in Anführungszeichen, alt ist, noch so machen kann. Und die anderen, vielleicht auch die Lebenseinstellung, keine Ahnung. Und das ist halt einfach, es ist schade, weil uns geht es hier saugut. Ja, muss man wirklich so sagen. Und gerade dafür finde ich auch Reisen total klasse zu merken. Gott, oh Gott, sind die Spanier arm? Sind die Portugiesen arm? Aber sie sind glücklich. Ja, das ist.
Ja, vielleicht ist das halt auch einfach nur Kultur.
Ja,
vielleicht
eben.
Deutsches Kulturgut. Ja. Weiß ich nicht. Also ich finde, mir fallen solche Dinge natürlich halt auch total oft auf. Und
wollte ich gerade sagen, du bist ja auch noch viel mehr auf der Welt unterwegs.
Aber ich finde es halt immer so krass, weil ich halt, naja, ich habe jetzt hier, glaube ich, weiß ich nicht, 400 Gäste gehabt. Und das sind alles 400 ganz tolle deutsche Gäste gewesen. Ja. Und manchmal denke ich mir, das ist aber nicht so ganz repräsentativ. Also das, was ich halt immer im Alltag mitbekomme, oder wenn ich durch dieses Land reise, das deckt sich nicht mit dem, was halt hier ist. Weil sich jetzt natürlich nicht, also nicht jeder hat die Möglichkeit, so viel zu reisen.
Ja, klar.
Und Reisen bildet natürlich halt auch auf eine ganz andere Art und Weise. Weiß ich nicht. Finde ich sehr, sehr interessant.
Ja, es ist schon echt. Aber gerade das finde ich dann auch wieder, wie gesagt, wie wir es vorhin schon kurz hatten. Ne? Also ich glaube, da tut sich was und vielleicht, weil Reisen einfach auch sich verändert und vielleicht für die einen oder anderen mehr möglich jetzt ist oder wir uns auch kulturell mehr vermischen oder wie auch immer. Also ich gebe da die Hoffnung nicht ganz auf.
Ja. Eine Sache, die mich persönlich sehr interessiert, weil Podcasts für dich ja auch so wichtig sind beim Reisen oder bei der Reiseplanung. Wie gut erklären wir hier? Ja. Also im Off-the-Path-Podcast, hilft das?
Ja, also das, wo ich bis jetzt, also ich habe ja bei weitem nicht alle Folgen gehört, also das, was ich bis jetzt gehört habe, konnte ich immer gut folgen. Also das muss ich schon sagen. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie mal daneben stand, gedacht habe, so, hä, was wollen Sie jetzt von mir oder so. Also das kann ich nicht sagen. Also ich habe schon den Eindruck, also nein, also doch, kann ich gut sagen, nein, aber doch, tolle Formulierung. Ich konnte immer gut folgen, auf jeden Fall.
Sehr, sehr schön, sehr schön. Weil es ist schon auch wichtig, dass es halt für alle da ist und das im Hinterkopf jetzt nochmal zu haben für zukünftige Folgen, hilft auf jeden Fall auch. Ich fand es ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit dir. Vielen Dank für deine Zeit, dass du uns deine Welt näher gebracht hast, wie du alles wahrnimmst. Und ja, danke für deine Zeit.
Ja, danke. Also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, hat mich sehr gefreut. Und ich denke von wegen, da ich werde euch auf jeden Fall weiterhin verfolgen. Und wenn mir mal was auffällt, dass ihr irgendwie, sage ich jetzt mal, abdriftet und man nicht mehr folgen kann, wenn man es nicht sieht oder wie auch immer, dass man sich nicht vorstellen kann, dann melde ich mich. Aber wie gesagt, das ist...
Dann hast du jetzt unsere Kontaktadressen. Genau.
Genau. Nein, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Das freut mich. Bis dann.
Jo, tschüss.
Das war's für die Woche. Vielen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, es hat zum Nachdenken angestoßen und es hat dir gefallen. Nächste Woche geht's spannend weiter. Ich verabschiede mich in den, in Anführungsstrichen, Urlaub, auch wenn es nicht richtiger Urlaub ist, denn was wir da aus dem südlichen Afrika zurückbringen werden, das wird auch richtig cool. Wir haben da eine sehr, sehr coole Idee, aber mehr dazu dann irgendwann im Juni, Juli, wenn wir wieder da sind. Und ganz viel Spaß mit den Folgen die nächsten Wochen.